wenige Schritte vom Wanderparkplatz mit dem einladenden Rothaarsteig-Rastplatz entfernt, ändert sich die Landschaft um sie herum. Richtig, das sieht hier fast aus wie in der Lüneburger Heide. Sie sind mitten im Naturschutzgebiet Haarberg oder schlicht und einfach mitten in der Heinsberger Heide. Wenn Sie der Teerstraße entlang der Heidelandschaft Richtung Süden folgen, treffen Sie auf einen dicken Stein am Wegesrand, der nicht zu übersehen ist. Das eingemeißelte und ausgemalte A4 bezeichnet natürlich den Wanderweg und ist nicht etwa ein Plädoyer für den Weiterbau der Bundesautobahn 4. Am dicken Stein, wie ihn die Heinsberger nennen, macht es Sinn, einen Moment lang innezuhalten. Die Heidelandschaft, die Sie hier rings um sich herum sehen, ist keineswegs natürlichen Ursprungs. Sie ist von Menschen gemacht. Gewissermaßen stehen Sie mitten in der Vitrine eines Naturkundemuseums. Antonius Klein ist kein Museumsdirektor, aber als Vertreter der unteren Landschaftsbehörde beim Kreis Olpe kümmert er sich um die überregional bedeutsame, einzigartige Heidelandschaft bei Heinsberg.
Es hat sicherlich auch einen musealen Aspekt, das muss man sagen. In der Lüneburger Heide mag das anders sein, das sind weitaus größere Flächen, während wir hier einfach, sag ich mal, kleine Relikte erhalten, die uns Auszüge aus diesen alten Ökosystemen noch bewahren lassen, auch zum Wohle der Tiere und Pflanzen und natürlich auch, um der heutigen Generation zu zeigen, so, das sind Relikte früherer Wirtschaftsformen, das sind Relikte eurer Ahnen. Ihr seid zu dem geworden, weil eure Ahnen dieses oder jenes so gemacht haben. Also sozusagen ein Bewahren des Gestern im Heute für das Morgen.
Relikte früherer Wirtschaftsform. Damit ist die Zeit des ausgehenden Mittelalters ab dem 15. und 16. Jahrhundert gemeint. Damals wurde das Vieh in den Wald, in sogenannte Huden getrieben. Man könnte auch Waldweiden sagen. Christoph Henrichs aus Heinsberg gehört mit zu den Autoren der ausführlichen Dorfchronik. Er hat sich mit der Entstehung der Heinsberger Heide intensiv befasst.
Die Heinsberger Heide ist eigentlich eine Kulturlandschaft, die vom Menschen gemacht wurde. Dadurch, dass hier die Tiere aus Heinsberg geweidet haben im Wald, war da so eine große Menge an Tieren, dass die Flächen überweidet waren und dadurch kahl gefressen wurden. Und gerade auf den Höhenzügen um Heinsberg herum, da wuchs dann nicht so schnell wieder nach. Und deswegen entstand eine Heidefläche, die also nicht natürlichen Ursprungs ist, sondern vom Menschen geschaffen, dadurch, dass er seine Tiere hier oben hingeschickt hat zum Fressen.
Sie werden sich fragen, wo denn die Bäume geblieben sind, die hier einst standen. Nun, diese Frage lässt sich leicht beantworten. Das Holz war der wichtigste Rohstoff, als Bau wie als Heizmaterial. Konnte man zunächst noch von einer halbwegs geregelten Abholzung sprechen, so wurde der dörfliche Gemeinschaftswald immer mehr in Anspruch genommen. Antonius Klein bringt es auf eine einfache Formel.
Also hat man, kurz gesagt, dem Wald immer öfter das Fell über die Ohren gezogen, und zwar im buchstäblichen Sinne, nicht nur das Holz genutzt, sondern dann auch noch die Bodenvegetation abgetragen, weil das eine hervorragende Einstreu in die Stelle bot.
Das Ergebnis dieses Raubbaus sehen Sie, wenn Sie sich umschauen. Eben eine Heidelandschaft, die heute als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist und einer ganzen Reihe von hier sonst nicht oder kaum anzutreffenden Tieren und Pflanzen eine Heimat bietet. So gedeiht hier bis heute der Wacholder. Er kommt mit nährstoffarmem Boden aus und besitzt stechend spitze Nadeln, die in Quirlen angeordnet sind und ihn als Futterpflanze unattraktiv machen. Ideale Eigenschaften, um hier zu überleben. Neben dem Wacholder werden Sie verschiedene Bärlapparten finden und Flechten, die ihrerseits wiederum vielen kaum sichtbaren Kleinstlebewesen wie Insekten den idealen Lebensraum bieten. Vielleicht hören und sehen Sie sogar einen Wiesen- oder Baumpieper, die hier in der Heinsberger Heide, aber leider auch auf der roten Liste zu Hause sind. Doch noch einmal zurück zum Holz. Dem Wald wurde das Fell über die Ohren gezogen, so hat es Antonius Klein genannt. Interessanterweise spielte die Grenze zwischen Sauerländern hier und Wittgensteinern und Siegerländern dort bei der Holznutzung kaum eine Rolle. Über konfessionelle und sprachliche Grenzen hinweg waren die Grenzen für Holz sehr durchlässig. Ja, mehr noch, die Wege und Pfade, die Sie heute als Wanderwege oder Forstwege nutzen, haben eine Zeit erlebt, als auf ihnen heftig geschmuggelt wurde. Kein Schnaps und keine Juwelen, sondern eben Holz.
Wirtschaftsräume machen zunächst mal nicht zwingend an Grenzen Halt, sondern Menschen haben Beziehungen miteinander und natürlich auch wirtschaftliche Beziehungen. Und so muss man sich einfach mal vor Augen halten, dass mit der Industrialisierung, mit der Eisenerzgewinnung Wald eine bedeutend andere Funktion als Rohstoffquelle bekam. wenn man einfach mal die Dimensionen sich vor Augen führt. Um ein Hüttenwerk nachhaltig zu betreiben, brauchen Sie 25 Quadratkilometer Wald. Und das ist nicht wenig. Und von daher war es natürlich wichtig, diesen Rohstoff Wald zu besitzen und auch, sage ich mal, die Wertschöpfung im eigenen Territorium zu halten, sprich die Holzkohle für die eigenen Hütten. Und so war es, kam es natürlich, dass zum Beispiel 1679 der Kölner Erzbischof schon eine Ausfuhrsperre von Holzkohlen verhängte. Das war natürlich für die Einwohner durchaus tragisch, denn im Siegerland bekam man das Doppelte für einen Wagen Holzkohle als im Amt Bilstein. Und so wurde also auf Teufel komm raus geschmuggelt und die Sauerländer machten buchstäblich Kohle mit der Kohle.
Die Sauerländer mögen es nicht gerne hören, aber eine wirklich geregelte Forstwirtschaft haben ihnen die Hessen gebracht. Zwar hatte bereits 1775 der Kölner Erzbischof die Brachthauser Holzordnung erlassen, nach der alljährlich nur ein Achtzehntel des Waldes genutzt werden durfte, aber ob Brachthäuser oder Heinsberger, gehalten hat man sich nicht daran. So blieb es den Hessen in der kurzen Zeit der napoleonischen Herrschaft vorbehalten, eine nachhaltige Forstwirtschaft einzuführen und durchzusetzen. Ohne Napoleon wäre das Grenzgebiet zwischen Siegen-Wittgenstein und Sauerland möglicherweise heute waldfrei. Mon Dieu! Wenn Sie noch in der Nähe des dicken Steins sind, so werden Sie sich vielleicht fragen, wie denn dieser Findling hier mitten in die Heinsberger Heide geraten ist. Nun, es war keine Eiszeit und es war kein Gletscher, der hier etwa ein einsames Relikt geschaffen hat. Ja, es war nicht einmal ein Grenzstein. Die Begründung ist viel profaner.
Der dicke Stein, der ist nicht natürlichen Ursprungs, sondern der ist von einem Tiefbauunternehmer, der in Heinsberg wohnte, aus Jux und Dollerei hierhin transportiert worden, auf dem Tieflader. Der Stein guckt ungefähr 2,50 Meter raus und ist auch genauso tief ungefähr in der Erde. Er hatte beim Wegebau um die Almumer Klippen herum diesen großen Findling gefunden. Ja, und das war eigentlich ein Spaß, den er sich damit gemacht hat. Und infolgedessen war es auch ganz interessant, die Heinsberger haben ab dann immer hier Waldfest hier oben gefeiert, weil diese Stelle halt dann so markant war.
1965 kam der dicke Porphyrstein hierhin und das von der Freiwilligen Feuerwehr in Heinsberg organisierte Waldfest führte das ganze Dorf hier hinauf. Bierzeltgarnituren und Picknickdecken, Holzkohlegrills und aufgebockte Fässer. Dazu der Wald als natürliche Entsorgungseinrichtung, heute undenkbar. So war dann auch Ende der 70er Jahre Schluss mit dem Waldfest. Was nicht etwa dazu geführt hat, dass die Heinsberger nicht mehr feiern. Ganz im Gegenteil, wenn auch nicht mehr im Wald und an der Grenze, so aber doch im Dorf und grenzenlos. Das Projekt Grenzgeschichten hautnah der Gemeinde Kirchhundem war unter den Preisträgern des Wettbewerbs Touris im Rahmen des Ziel 2-Projekts Sauerland Wanderwerkstatt. Neben der finanziellen Förderung aus dem Wettbewerb Touris wurde das Projekt von den Vereinen Freunde und Förderer des Rhein-Weser-Turms, Gemeindeverkehrsverein Ferienregion Kirchhundem e.V., dem Naturpark Rothaargebirge, dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie dem Kreis Olpe finanziell unterstützt. Autor und Sprecher Thomas Rostek.